Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Thekla Jahn. Es regt sich Widerstand an den Schulen. So kann es nicht weitergehen, sagen Schüler, Eltern, Lehrer und Schulleitungen. Wir blicken heute nochmal nach Bochum auf den dortigen Schulstreik aus Sorge vor Corona-Risiken. Schauen nach Berlin, denn dort ist eine Grundschule im Digitalstreik und eine andere schließt wegen Schimmel und funktionsuntüchtiger Heizungen. Das ist Schuldeutschland heute. Und wir starten mit einer Schülerin, die uns aus ihrem Alltag erzählt.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Hallo, ich bin Laura Kurz und in der 11. Klasse der Waldorfschule Soest. Wenn ich in der Schule bin, müssen wir immer die Masken tragen. Jede 20 Minuten werden die Fenster aufgemacht. Es ist gerade zu der Zeit sehr kalt und sehr anstrengend dann mit den Masken. Man friert und ja, dann muss man noch den Lehrer zuhören. Das ist alles gar nicht so einfach, wie man denkt. Ich wüsste jetzt auch leider nicht, was man daran ändern könnte, aber es ist auf jeden Fall nicht sehr angenehm. Man hat so das Gefühl, man kriegt weniger Luft und atmet und dann ist man quasi außer Atem beim Reden, obwohl man nur sitzt. Das ist ganz witzig, aber auch irgendwie traurig. Und das Problem ist, in den Pausen dürfen wir dann auch nicht die Masken abnehmen, sondern nur, wenn wir essen wollen. Und so ist eigentlich mein ganzer Tag. Ich trage von 7 Uhr morgens bis 15 Uhr die Maske fast durchgehend, weil auch in der Stadt muss die Maske getragen werden. Auch beim Busfahren, das ist alles sehr anstrengend.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
Ja, und wir rufen Sie dann an und sind gespannt, was Sie uns aus Ihrem Alltag erzählen können und welche Gedanken Sie umtreiben. Die Corona-Infektionen sind immer noch auf einem hohen Niveau und das bereitet vielen Lehrern, Schülern und Eltern große Sorgen. Sie haben Angst, dass sich das Virus in den Klassenzimmern ausbreitet und von dort in die Familien getragen wird. In Bochum hatte deshalb gestern eine Schule zum Streik aufgerufen. Das Ziel, Unterricht soll für einen Teil der Schülerinnen und Schüler online erteilt werden. Mein Kollege Kai Rüßberg hatte für uns darüber berichtet. Heute ist er noch einmal zum Schiller-Gymnasium in Bochum gefahren, denn dort gab es ein Krisengespräch zwischen allen Beteiligten der Stadt und der Schulaufsicht. Jetzt ist er uns live zugeschaltet. Kai Rüßberg, was hat sich heute getan? Hat man sich geeinigt?
Naja, 2 Stunden hat man da zusammengesessen. Eltern, Schülersprecher, Lehrer, Schuldezernent der Stadt ist gekommen und die Schulaufsicht des Landes, die Bezirksregierung. Aber am Ende gab es dann eigentlich Frust, obwohl das Gespräch soweit ganz gut lief. Einer war nämlich nicht erschienen, der Gesetzgeber, das Bildungsministerium. Und das sind die, die letztlich hätten Neues entscheiden können, Neues zulassen können. Initiiert war der Protest ja gestern von den Schülersprechern der Schule. Die wollten gegen die mangelnde Sicherheit in ihrer Schule protestieren. Da gibt es auch noch Umbaumaßnahmen, was alles noch sehr viel schwieriger macht. Kleine Klassenräume, Abstände sind nicht möglich, sagt auch die Schulleitung. Und trotz der großen Unterstützung, gestern war ein großer Teil, vor allem die gesamte Oberstufe, nicht gekommen praktisch, war der 14-jährige Schülersprecher dort sehr enttäuscht, vor allem über die mangelnde Kompromissbereitschaft der Schulaufsicht und der Landesverwaltung. Schülersprecher Abdel Schnieber.
Wir sind hier mit keinem zufriedenstellenden Ergebnis rausgekommen. Man hat sich lediglich darauf beschränkt, inwiefern man hier an unserer Schule besser Abstände halten kann oder inwiefern man bei uns konkret nur an unserer Schule mit den Bussen, dass man eine Entzerrung im Verkehr hat. Man hat sich nicht allgemein mit der Forderung auseinandergesetzt, dass wir zumindest die Entscheidung zwischen Präsenzunterricht und Hybridunterricht für alle Schulen, die ähnlich wie wir aufgestellt sind, dass man die nicht gegeben hat.
In unserem Bericht gestern hatten wir auch davon gesprochen, dass die Schulleitungen sagen, notwendige Abstände sind nicht einzuhalten. Wie haben die anderen Teilnehmer reagiert?
Also insbesondere die Eltern, da waren gleich mehrere gekommen, die haben wirklich große Sorgen, dass man sich anstecken können, also die Kinder sich anstecken und das nach Hause bringen, zu ihnen selber, zu ihren anderen Kindern, zu Verwandten, insbesondere natürlich über die Weihnachtszeit jetzt. Die Lehrer brachten dann so eine neue Idee ins Spiel, eines digitalen Präsenzunterrichts, weil es der Landesregierung darum geht, man muss vor Ort präsent sein. Digital würde also heißen, im Wechsel quasi immer eine Hälfte der Klasse ist zu Hause und ist da im Online-Kurs mit dabei. Der Rest ist vor Ort im Klassenraum und der gesamte Unterricht wird gestreamt, lückenlos. Man kann also vor Ort und zu Hause dabei sein. Am Folgetag wird dann durchgewechselt. Und dadurch bleiben dann auch enge soziale Kontakte erhalten. Auch eine pädagogische Kontrolle ist quasi täglich oder zweitäglich durch die Lehrer immer möglich und eine Unterstützung dann auch dabei. Also es sind ja oft die Argumente, die dagegen sind. Die anwesende Schulaufsicht des Landes, die zeigte sich da allerdings völlig kompromisslos. Die Politik und die Landesregierung war ja eben nicht erschienen, konnte dort auch keine Kompromisse schmieden und besonders deswegen war auch Schulleiterin Birte Güting enttäuscht.
Nee, ist nicht viel rausgekommen. Es war zu erwarten, weil tatsächlich der Gesprächspartner, den wir eigentlich brauchten, nämlich das Land Nordrhein-Westfalen, also das Ministerium, nicht am Tisch saß. Und natürlich die Bezirksregierung da auch keine Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, wir auch alles ausschöpfen, was auszuschöpfen ist schon. Also insofern waren jetzt auch keine Spielräume mehr. Ja, wir tun alles, was wir machen können, ne? Aber dass es nicht zufriedenstellend ist, hat ja, glaube ich, insbesondere für die Schüler und Eltern gerade das Gespräch auch deutlich gezeigt. Und auch von Lehrkräften habe ich natürlich immer wieder Ängste. Das ist gar keine Frage.
Warum kann es denn, wenn wir darauf einmal kommen, warum kann es denn keinen Kompromiss geben? Was sind da die Argumente?
Also die Verwaltung mit ihren Vorgaben durch die Landesregierung legt die Erlasse, die es gibt, sehr, sehr eng aus. Möglich sei so ein Distanzunterricht eigentlich nur in einem Fall, wenn es schon Infektionen gäbe. Und das brachte da natürlich richtig Ärger bei den Elternvertretern, die sagen, es kann ja wohl nicht sein, dass wir erst auf den Notfall warten, um präventiv zu handeln. Außerdem muss man ja sagen, Erlasse könnte die Regierung natürlich auch ändern in NRW. Auf Nachfrage von mir beim Bildungsministerium kam dann noch ein weiteres Argument dazu, nämlich dass die Vereinbarung der Ministerpräsidenten dagegen stehen würde. Allerdings gibt es in einigen anderen Bundesländern durchaus Beispiele, wo von dieser Präsenz abgewichen wird. Und hier wäre eine besondere Chance in Bochum nun gewesen. Das ist quasi eine digitale Vorzeigeschule. Hier gibt es ideale Voraussetzungen, weil alle haben Tablets. Überall gibt es Internet oder WLAN in allen Bereichen. Alle Klassenräume sind vorbereitet auf Streaming.
Ja, vielen Dank, Kai Rüßberg, für diese Informationen über den Schulstreik in Bochum. Wir schauen mal, was daraus wird. Vielleicht tut sich noch mehr in Nordrhein-Westfalen. Sie sind dann dabei für uns. Dankeschön. Ja. Und wir bleiben bei Schulstreiks, nicht denen wie in Bochum oder sonst vereinzelt in anderen Bundesländern angedachten wegen der potenziellen Gesundheitsgefahren, sondern bei einem Schulstreik aufgrund von Datenschutzbedenken. Fernunterricht betrifft ja in der einen oder anderen Form derzeit jeden Schüler, jede Schülerin. Nun ist eine Grundschule in Berlin-Lichtenberg in eine Art Digitalstreik getreten. Weder Lernplattformen noch Handys werden derzeit für die Kommunikation mit Schülern genutzt, da ein Vater Beschwerde bei der Berliner Datenschutzbeauftragten eingelegt hat. Die Schulleiterin will eine grundsätzliche Klärung der Politik erzwingen. Manfred Götzke mit den Einzelheiten.
An der Brodowin-Grundschule in Berlin-Lichtenberg läuft der Kopierer in diesen Tagen im Dauerbetrieb. Lehrerinnen kopieren Arbeitsblätter für Kinder, die in Quarantäne sind. Eltern oder andere Angehörige holen das Ganze Tag für Tag im Schulsekretariat ab. Zwei Schulklassen werden zurzeit so mit ihren Aufgaben versorgt, erzählt Schulleiterin Doreen Karius.
Steinzeit. Es ist sehr frustrierend und die Eltern waren so stolz auf uns, dass wir die Kinder versucht haben, in dieser doofen Phase, also wirklich in dieser schlechten Phase, wo Kinder auf sich doch alleine gestellt waren, die Möglichkeit gegeben haben, immer noch gesprächsbereit zu sein.
Denn die Berliner Grundschule ist nicht in der digitalen Steinzeit, weil die Lehrerinnen und Lehrer unfähig sind, digitale Tools zu nutzen. Im Gegenteil. Die Schule ist in eine Art Digitalstreik getreten. Sie hat wegen der Nutzung digitaler Tools eine Verwarnung der Berliner Datenschutzbeauftragten kassiert. Der Vater eines Schülers hatte sich beschwert. Bis zum selbsterklärten digitalen Lockdown hatte die Schule im Fernunterricht mit zwei Tools gearbeitet, Padlet und Teams. Werden die verwendet, müssen in Berlin allerdings Einverständniserklärungen der Eltern eingeholt werden. Wegen des Datenschutzes. In einem Fall hatte das ein Lehrer versäumt.
Und daraufhin hat dann ein Vater oder war dann der Meinung, dass das sehr bedenklich ist und hat das angezeigt. Und darauf kam dann die Beschwerde. dass wir das dann ihm auch noch das Problem mit Teams so ein bisschen im Hinterkopf steckte. Das hatte er dann auch erwähnt, dass Teams ja eben den Server in Amerika zu stehen hat und demzufolge das ja durchaus bedenklich ist.
Dabei waren die Accounts der Schüler bei der Besprechungsplattform nie mit Klarnamen versehen. Bis auf besagten Vater waren alle Eltern und auch alle Schüler und Lehrer von der Arbeit mit Padlet und Teams begeistert, erzählt die Schulleiterin.
Die Kollegen haben von Anfang an hier mitgezogen und haben überlegt, wie können wir unsere Kinder erreichen? Wie können wir sie erreichen mit einfachen Mitteln? Und da hatte sich Teams eigentlich auch, ich meine, das ist ja nun auch in der freien Wirtschaft, wird es ja auch sehr gut genutzt. Und hier hatte es sich aufgrund dieser einfachen Handhabung und vergleichsweise auch vielleicht mit WhatsApp für die Kinder gut geeignet.
Die Berliner Datenschutzbeauftragte sieht das freilich anders. Sie rät nach Angaben der Berliner Zeitung eindeutig von der Nutzung ab, weil personenbezogene Daten in den USA landen könnten. Die Senatsverwaltung für Bildung hingegen schreibt auf Anfrage des Deutschlandfunks, eine bestimmte Version des Programms, bei dem die Server in Europa liegen, dürfe durchaus benutzt werden. Ein Wirrwarr.
Eigentlich fordern wir von Senatsseite und von der Datenschutzbehörde eine klare Aussage zu dem, was wir wirklich nachher am Ende auch machen können. Wie ist es mit welchem Tool?
Zwar wurde der Schule inzwischen erlaubt, andere digitale Tools zu nutzen, doch die seien wenig praktikabel, sagt Ikarius. Einstweilen verharrt die Schule also in der digitalen Abstinenz. Die betrifft inzwischen auch die Handys vieler Lehrer, wenn es um den Kontakt mit quarantänisierten Schülern geht.
Es kommt ja hinzu, dass das private Endgerät letzten Endes nicht sicher ist. Da ist WhatsApp drauf, Facebook, Instagram und so weiter. Diese Messenger-Dienste ziehen im Prinzip ja auch die Daten aus dem Adressbuch.
Die Bildungsverwaltung schreibt auf Deutschlandfunk-Anfrage, mit der Schule sei alles geklärt. Außerdem sei sie ein Einzelfall. Schulleiterin Doreen Ikarius weiß von dieser Klärung allerdings nichts.
Schulen sollen digital werden, doch es gibt eine Menge Fallstricke. Fehlende Geräte, Infrastruktur, Digitalkompetenz, aber wie eben gehört, auch datenschutzrechtliche Fragen, die es zu klären gibt. Daneben gerät eines in den vergangenen Monaten immer mehr in den Hintergrund, die baulichen Mängel, mit denen viele Schulen schon seit Jahren zu kämpfen haben. Vom Verlegen der Stromleitungen für Tablets und Co. ist da noch gar nicht die Rede. Claudia van Laak über eine Berliner Schule, die seit vergangenem Freitag wegen Schimmel und Funktionsuntüchtigkeit Heizungen geschlossen ist.
Letzten Freitag zog die Schulleitung der Jean-Krämer-Sekundarschule die Reißleine. Die Lehrkräfte wurden nach Hause geschickt, die Schülerinnen und Schüler auch. Eine drastische Maßnahme. Die Gesundheit aller ist gefährdet, entschied die Schulleitung. Ein Lehrer, der anonym bleiben will, schildert es in einer E-Mail so:
Schimmel im Neubau und im Altbau, undichte Decken, Wasserschäden, keine funktionierende Heizung. Lüften während Corona und keine Heizung bedeutet Temperaturen um die 12 Grad. Zu kalt, um dort den ganzen Tag im Unterricht zu sitzen.
Auf die Probleme habe man das Schulamt, zuständig ist der Berliner Bezirk Reinickendorf, wieder und wieder hingewiesen. Alles vergeblich. Deshalb die eigenmächtige Schulschließung. Der Bezirk ist sauer, das Vorgehen sei nicht mit dem Schulamt abgestimmt gewesen. Und außerdem alles halb so schlimm. Zitat:
Die Schule ist voll beheizbar. Lediglich ein Raum der Verwaltung ist durch die Zugluft kühler als die anderen. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte hat nicht bestanden.
Nun gilt ein Notfallplan. Teile der Schule sind wieder geöffnet. Unterrichtet wird in Schichten sowie online. Das Schulamt versprach, Luftmessungen durchzuführen. Es soll geprüft werden, ob die Raumluft zu viele Schimmelsporen oder andere Schadstoffe enthält. Einige Lehrerinnen und Lehrer klagen über Kopfschmerzen. Der Anbau mit 5 Klassenräumen bleibt gesperrt. Wie konnte es so weit kommen? Die Schule liegt in einem sozialen Brennpunkt, hat keine streitbare Elternschaft, so schildern es die Lehrer. Läge die Schule in einem bürgerlichen Stadtteil, hätten die Eltern längst Verbesserungen erstritten, so die Vermutung, es fehle einfach eine Lobby. Den gesamten Sanierungsbedarf an der Jean-Krämer-Sekundarschule beziffert der Senat auf 10 Millionen Euro.
Sanierungsstau an einer Berliner Schule. Es ist vermutlich nicht die einzige in Deutschland. Die meisten Menschen, also auch die meisten Kinder, sind durchschnittlich begabt in jedem Bereich, ob Sport oder Musik, Sprachen oder Mathematik. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber es gibt eben auch die wenigen Hochbegabten und die brauchen eine besondere Förderung. Vor 20 Jahren wurde in Hannover das Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter gegründet, mit dem Ziel, Begabungen schon im Kindesalter zu identifizieren und mit langem Atem und weit vor dem Studium zu entfalten. Damals absolutes Neuland. Miriam Stolzenwald über das Konzept.
Zehntausend Stunden etwa muss man an seinem Instrument üben, um eine Aufnahmeprüfung für das Musikstudium zu bestehen. Deshalb ist es wichtig, so früh wie möglich mit der Förderung eines jungen Musiktalents anzufangen. Am IF können Kinder ab 13 Jahren eine Aufnahmeprüfung für das Frühstudium machen. Für die Kommission und den Direktor Martin Braus keine leichte Aufgabe, unter den Talenten auszuwählen.
Wir bemühen uns, Potenziale zu sehen. Also das ist ja ein gewisses Risiko. Man kann sich verschätzen in beide Richtungen. Wir schauen uns und hören uns die Kinder und diese jungen Leute an. Sie spielen auf ihrem Instrument. Sie zeigen uns bei wirklich anspruchsvollen Gehörbildungsaufgaben, was sie hören. Und wir versuchen aus diesen einzelnen Daten ein Gesamtgefühl für diesen jungen Menschen zu bekommen, wie talentiert er ist und wie wichtig ihm Musik.
Ist die Prüfung bestanden, bekommen die jungen Musikerinnen und Musiker 6 Semester Unterricht an der Musikhochschule. In ihrem selbstgewählten instrumentalen Hauptfach, in Theorie und Gehörbildung, Rhythmus sowie Dirigieren. Auch das Konzertieren, ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Torben Diederichsen aus Hannover wurde gerade am IF aufgenommen. Seit Anfang November besucht der 15-Jährige nun jeden Samstag gemeinsam mit seinen 8 Kommilitonen die Musikkurse. Neben den Inhalten gefällt ihm noch etwas anderes besonders gut.
Worum es mir am meisten geht beim IF, ist eigentlich die Gemeinschaft, dass man andere Leute trifft, die ähnlich die Musik machen wie man selbst. Und das ist eigentlich einer der größten Aspekte beim IF.
Während die ersten Jahrgänge noch ein sehr durchmischtes Niveau hatten, bringen die Bewerber heute schon sehr ausgeprägte musikalische Fähigkeiten mit, sagt Bernd Götzke, der das Institut gegründet hat.
Da gibt es Jugendliche, wenn sie die Augen zumachen, hören sie kaum einen Unterschied zu erwachsenen Studierenden.
Die meisten Frühstudierenden nehmen später ein Musikstudium auf. Und einige machen große Karriere, wie beispielsweise Igor Levit und die Dirigentin Joana Malwitz. Trotz Corona kommen die IFler, wie Martin Braus sie liebevoll nennt, weiterhin zum Präsenzunterricht. Dennoch beobachtet Braus durch die Pandemie eine Veränderung unter den jungen Talenten.
Man merkt auch, dass manche anfangen nachzudenken, was wird denn aus mir? Und man hatte so gehofft, dass es aufhört. Das schlägt, gelinde gesagt, auf die Stimmung und vielleicht auch auf die Motivation. Man hat keine Konzerte. Die Spielpraxis geht verloren. Für ältere Studenten fehlt dadurch auch eine Einnahme über Mucken, über Konzerte, fällt alles weg.
Pro Jahrgang werden maximal 10 der etwa 25 Bewerber am Institut zur Frühförderung aufgenommen. Als Teil der Hochschule wird es vom Land Niedersachsen finanziert. Diese exklusive Förderung wissen Torben und seine Kommilitonen zu schätzen.
Man hat tolle Möglichkeiten und es ist ja auch eine gewisse Ehre, dabei sein zu dürfen.
Jahre musikalische Frühförderung am IF in Hannover. Falschmeldungen müssen aufgeklärt und zurückgenommen werden. Das ist in demokratischen Gesellschaften eine Grundvoraussetzung. Und deshalb war es lange so, dass sich die Medien, also Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen, aber auch Einzelpersonen oder Institutionen für Falschmeldungen, so es sie gab, auch entschuldigten. Seit Fake News aber tsunami-ähnlich in den sozialen und gelegentlich auch anderen Medien auftauchen, ist es zum Dammbruch gekommen. Mit fatalen Folgen. Wer kann welcher Information noch trauen? Vor allem für Kinder und Jugendliche ist es schwer, sich zurechtzufinden. Eine unparteiische News-App soll helfen. Entwickelt vom Medien-Startup Buzzard wird sie bundesweit an Schulen getestet. Christina Kreuzer über die News-App und ihre Wirkung.
Ein junges Team aus Journalisten und Journalistinnen hatte die Idee dazu. Jeden Morgen um 5 Uhr starten sie, lesen bis zu 1800 Medien zu aktuellen Themen, tragen Kontroversen aus Zeitungen, Magazinen, Social Media und Weblogs zusammen.
Wir fassen dann den Kern dieser Texte ganz kurz und kompakt zusammen und ordnen journalistisch ein, wer die Autorinnen und Autoren sind und was das für ein Medium ist. Es ist uns extrem wichtig, dass bei den Perspektiven vom ganzen Meinungsspektrum, die wir abbilden, keine Verschwörungstheorien und Fake News dabei sind und auch keine Extremisten zu Wort kommen, die Hetze verbreiten und Hass im Internet.
Felix Friedrich ist 29 Jahre alt, hat Politikwissenschaft und politische Philosophie studiert. Er ist einer der Gründer der App. Seit mehr als 3 Jahren ist er mit seinem Team dabei, die News-App zu realisieren.
Warum ist es denn eurer Meinung nach wichtig, solche verschiedenen Perspektiven zu solchen Themen anhand dieses Beispiels mitzubekommen täglich?
Heute ist er extra nach Bayreuth gekommen, ans Grafmünster-Gymnasium. Er steht vor einer 10. Klasse. In einem 2-stündigen Workshop will er die Medienkompetenz und Urteilsfähigkeit der Jugendlichen schärfen.
Verschiedene Meinungen mitzubekommen ist auch deswegen wichtig, um nicht Fake News aufzusetzen. Und genau das ist euch gerade passiert.
Auf Initiative der Sozialkundelehrer hat sich das Bayreuther Gymnasium für das Pilotprojekt beworben. Ihnen ist durchaus bewusst, die Jugendlichen informieren sich fast nur noch online. Sozialkundelehrer Thomas Bauske.
Fanden es wichtig, dass man in der heutigen Zeit, wo so viele Fake News durch die Gegend schwirren, dass man der Jugendliche vorbereitet auf die Medienwelt, die auf sie einprasselt. Sie sind ja konditioniert drauf, weniger zu wissen und ganz viel zu googeln. Eben durch diese Informationsflut, die es da jetzt eben auch heute gibt, ist es eben dann schwierig. Und da braucht man eben ein bisschen Hilfestellung.
Die soll die App geben. Aber kann das funktionieren? Maja Götz vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen sieht das allerdings eher kritisch.
So der ganz große Wurf, mit dem Jugendliche wirklich selber arbeiten können, ist es dann eben doch nicht. Das kann auch anregen dazu, dass sich im Prinzip keiner journalistische Quelle trauen kann, was gerade für Jugendliche eigentlich die falsche Rückmeldung ist. Denn eigentlich muss ich Ihnen mitteilen, man kann sich orientieren. Das ist ein riesiger Dschungel, aber es macht Spaß, da reinzugehen und du kannst es selber leisten. Und das, was dann die App einfach in ihrer Komplexheit einem anbietet, ist eben, du kannst eigentlich keinem trauen, weil jeder hat eine andere Meinung und diese andere Meinung ist auch durchaus berechtigt.
Bei den Schülerinnen und Schülern kam der erste Workshop dennoch gut an.
Ja, ich denke auch, dass ich sie auch nutzen werde zu bestimmten Themen, die mich dann interessieren, was gerade so in der Welt passiert.
Du stellst ja oft auf Fake News, die irgendwo auf Instagram rumgeistern oder was weiß ich, und dass man das dann vergleichen kann, ist auf jeden Fall ein gutes Konzept.
Desinformation, eine böse Plage unserer Zeit. Das ist auch der Europäischen Kommission klar. Sie hat heute Vormittag ihren Schlachtplan gegen Fake News vorgelegt, sehr umfassend. Die Kollegen von Medias Res haben die Details hier im Deutschlandfunk ab 15.35 Uhr für Sie. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Thekla Jahn und wünsche noch einen schönen Nachmittag.